Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Der Porsche Tennis Grand Prix und die Barcelona Open, das waren die zwei Hauptturniere in der letzten Woche. Und da es wirklich bedeutungsvolle Turniere waren und da es wirklich herausragend gute Turniere waren, haben wir uns gedacht, wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Eigentlich haben wir ja gesagt, wir machen alle zwei Wochen den Podcast, aber da wir dann Madrid und Rom hintereinander haben und diese beiden Turniere auch begleiten wollen, haben wir den Zeitplan so ein bisschen umgestellt und wir sind ja auch so ein bisschen verwöhnt worden jetzt in der letzten Woche. Das war gutes Tennis, was wir gesehen haben.
Ja, eigentlich auf beiden Seiten. Ja. Also sowohl bei dem großen Turnier in Stuttgart, was ja so ein bisschen der eigentliche Auftakt, würde ich mal sagen, zur Sandplatzsaison ist, natürlich haben wir Charleston, aber das sind andere Bedingungen, wollte ich jetzt sagen, sind es natürlich in Stuttgart auch, aber irgendwie fühlt sich Stuttgart mehr als Teil der Sandplatzsaison an, zumindest mittlerweile. Früher war Charleston ja ein großes Turnier, wo wir auch die großen Namen haben siegen sehen. Mittlerweile würde ich sagen, ist es ein bisschen hinter die anderen drei großen Turniere neben den French Open gefallen, also Madrid, Rom, Stuttgart und die French Open. Das würde ich sagen, sind die vier großen Damenturniere. Und ja, da haben wir wieder mal eine sehr ordentliche Ausgabe gesehen und Barcelona bei den Herren hat sich dann auch nicht lumpen lassen, war auf gewisse Weise fast noch ein bisschen besser besetzt zum Ende hin, als es dann Monte Carlo war, wo ja doch relativ viele der großen Namen schon früh rausgegangen sind.
Und dann haben wir noch in Belgrad das Match der Woche gehabt, wo Novak Djokovic gegen Aslan Karatsev verloren hat, nach über 3 Stunden. Darüber sprechen wir nachher noch. Aber wir wollen mit den Frauen anfangen. Und die Frauen haben letzte Woche in Stuttgart und in Istanbul gespielt. Und in Stuttgart der Porsche Tennis Grand Prix, du hast es gesagt, neben Rom und Madrid ist es das drittgrößte Turnier, was wir sehen bei den Frauen auf Sand. Aber wir müssen sagen, es ist immer noch ein bisschen was anderes. Es sind diese Laborbedingungen einer Halle. Wir haben ein Sandplatzturnier in der Halle. Das ist kein natürlicher Boden, wie wir ihn zum Beispiel draußen sehen auf den Plätzen, die wir sonst so haben. Es ist immer noch ein bisschen was anderes und es ist nicht immer gegeben, dass auch die größten Sandplatzspezialistinnen diese Turniere gewinnen, auch wenn wir in dieser Woche dann so ein bisschen die Ausnahme von der Regel erlebt haben.
Ja, also ich meine, wenn wir drauf schauen, Esparti hat jetzt 2 dieser 4 größten Turniere gewonnen. Svitolin hat 1 von 4 gewonnen, aber stand hier jetzt im Halbfinale, Finale, glaube ich, sogar in Madrid schon gespielt, hat Rom gewonnen, Halbfinale bei den French Open. Halep natürlich eigentlich alles abgeräumt, was da ist, bis auf Stuttgart. Kvitova ist bei den meisten dieser großen Turniere schon weit gekommen. Karolina Pliskova, eine der besten Sandplatzspielerinnen. Also da haben sich schon die Besten durchgesetzt. Und es ist ja auch die Frage bei denjenigen ganz großen Namen, die jetzt fehlen, sei es Serena Williams oder Naomi Osaka oder Bianca Andreescu, wie gut werden die überhaupt in diesem Jahr auf Sand sein? Also es könnte sein, dass es die hier auch unter sich am Ende bei den French Open ausmachen. Aber du hast schon angesprochen und ich glaube, das müssen wir hier nochmal herausstreichen, diese Laborbedingungen. Es ist nicht nur drinnen, sondern es ist wirklich eine andere Art von Sand. Er, so wie man ja die Spielerin hört, spielt sich eher wie ein Hardcourt. Er liegt der Sand ja wirklich auch eher auf dem Untergrund auf, so fast ein bisschen wie bei den French Open, aber es ist zum Beispiel nicht zu vergleichen mit Rom oder was wir diese Woche in Belgrad oder in Barcelona gesehen haben. Das sind richtige Sandplätze, die quasi das ganze Jahr über atmen und arbeiten und das ist hier natürlich nicht in der Fall, wo es einfach aufgeschüttet wird in der Halle.
Stuttgart ist aber von einer Allrounderin gewonnen. Und ich glaube, das können wir, glaube ich, mit Fug und Recht hier behaupten. Ash Barty hat diesen Titel gewonnen in Stuttgart. Und der WTA-Insider-Twitter-Account hat das schon letztens gestern dann auch auf den Punkt gebracht. Sie hat jetzt in den letzten 3 Jahren seit Miami oder in den letzten 2 Jahren seit Miami hat sie auf Outdoor-Hardplatz gewonnen. Sie hat auf Outdoor-Sandplatz gewonnen, die French Open 2019. Sie hat in Birmingham auf einem Rasenturnier gewonnen. Sie hat die WTA-Finals Indoor-Hardplatz gewonnen. Wer sich daran zurückerinnert, 2019, die WTA-Finals, die waren auf so einem, naja, man möchte fast schon sagen, Sumpfhartplatz, weil der Ball so unglaublich langsam war. Sie hat in Australien gewonnen, in Adelaide und bei dem Yarra Valley Turnier und jetzt hat sie Indoor-Sand wieder gewonnen. Also das ist schon die größte Allrounderin, die wir so ein bisschen im Tennis im Moment haben.
Und es passt ja auch ein bisschen dazu, wie sie das diese Woche gewonnen hat. Wir müssen sagen, es war jetzt nicht immer herausragendes Tennis. Sie hat zwei Spielerinnen gehabt, die gegen sie zum Matchgewinn aufgeschlagen haben. Carolina Pliskova und Elina Svitolina. Beide hätten das Match durchbringen können. Dann wäre es entweder eine Viertel- oder eine Halbfinalniederlage gewesen. Man hätte gesagt, naja, passt schon irgendwie. Aber sie hat sich durch beide Matches durchgefuchst. Auch das Finale war ja zwischendrin durchaus eng. Das hätte ja wahrscheinlich sogar im dritten Satz noch entgleiten können. Aber irgendwie ist sie gegen all diese Top-10-Spielerinnen durchgekommen. Und das zeichnet sie im Moment aus. Sie holt sich die Top-10-Siege, sie gewinnt irgendwie diese Turniere. In Miami hatte sie ja auch schon Matchball gegen sich und es passt so zu ihrem Spiel. Im Moment ist nichts, finde ich, absolut herausragend im Spiel. Man kann natürlich sagen, ja, der Aufschlag, die Vorhand gehören zu den Besten auf der Welt, der Slice ist richtig gut. Aber im Moment passt, finde ich, nicht alles super zusammen und trotzdem holt sie sich diese Siege. Und damit ist sie natürlich wirklich so ein bisschen die klassische Nummer 1. Hat auch in diesem Jahr schon wieder die meisten Punkte geholt. Überzeugt nicht immer, aber kommt irgendwie durch. Hat die meisten Turniere, denke ich, jetzt auch in diesem Jahr gewonnen. Also irgendwie steht sie dort oben auf jeden Fall zurecht und auch wenn sie nicht immer unbedingt glänzt auf dem Platz.
Das ist ja das, was man dann auch immer wieder denkt. Ash Barty wird so ein ganz kleines bisschen übersehen, wenn wir diese tollen Matches von Naomi Osaka, von Bianca Andreescu haben. Gut, Naomi Osaka spielt relativ wenig, weil sie nicht mehr spielen möchte. Bianca Andreescu spielt nicht mehr, weil sie wahrscheinlich im Moment nicht mehr kann, auch gesundheitlich. Und wir haben noch Serena Williams, die auch jetzt am Ende ihrer Karriere ist. Und Ash Barty ist so ein bisschen, ja, sie kann alles sehr, sehr gut. Vielleicht nichts überragend und sie wird immer so ein bisschen übersehen. Und sie ist jetzt die erste Spielerin, die drei Turniere in diesem Jahr gewonnen hat. Und sie hat auch hier kämpfen müssen gegen Karolina Pliskova im Viertelfinale in drei Sätzen, 2-6, 6-1, 7-5. Gegen Elena Svitolina hatte sie den ersten Satz verloren, musste ganz, ganz arg kämpfen, um das Match 4-6, 7-6, 6-2 zu gewinnen. Und dann dieses Finale gegen Arina Sabalenka 3-6, 6-0, 6-3, was ein relativ untypisches Finale war. Aber Ash Barty beißt sich durch und sie hat ja auch die Möglichkeit, und was ich sehr, sehr bemerkenswert finde, sie hat die Möglichkeit, immer auch ihr Spiel noch so ein ganz kleines bisschen anzupassen. Das ist nicht immer nur der gleiche Stiefel, sondern sie kann dann auch nochmal variieren und sie kann dann nochmal einen anderen Drive reinbringen in dieses Spiel. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Ja, klar, das ist, was sie auszeichnet. Also ich meine, wir müssen natürlich sagen, sie ist einfach eine überragende Athletin. Ich meine, die meisten, die dem Tennis näher folgen, haben wahrscheinlich schon die Videos gesehen, wenn sie irgendwie beim Golf brilliert oder sie war eine Cricket-Spielerin auf professionellem Niveau. Also sie ist eine überragende Athletin. Das sollte man natürlich nicht übersehen. Das erlaubt ihr zusammen mit einer soliden Technik, wie sie nun alle in Australien lernen, dass sie natürlich wirklich richtig viel am Ball machen kann. Und ich weiß auch nicht exakt, was ist, ob es das Charisma ist, was ihr ein bisschen abgeht oder was anderes. Sie wirkt ein bisschen blasser, einfach als die anderen drei Großen, die du ja auch schon benannt hast, in Form von Serena, Osaka und Bianca Andreescu. Aber im Moment ist sie die steteste von ihnen. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, wie ihre nächsten beiden großen Turniere laufen werden. Also in Madrid und in Rom. Madrid sollte hier natürlich eigentlich liegen. Ist relativ schnell, auch weil Madrid etwas weiter oben ist. Rom, da bin ich wirklich gespannt. Das ist einfach wirklich was zum Wühlen. Das ist langsamer Sand. Da bin ich gespannt, wie das für sie läuft. Ja. Mit dem French Open, ich denke, das können wir jetzt sagen, gehört sie natürlich wieder zum Mitfavoritenkreis.
2019 waren die Bedingungen in Frankreich auch eher zum Wühlen und damals hat sie die French Open gewonnen.
Ja, ist da mir friere auch gerade eingefallen.
Da friere ich jetzt noch, wenn ich an die French Open 2019 zurückdenke.
War das ganze Turnier so? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Es war auf jeden Fall die zweite Woche komplett so.
Ja, die letzten paar Tage, Das stimmt schon. Wobei man da natürlich dann auch sagen muss, da hat sie natürlich keine der absoluten Top-Spielerinnen schlagen müssen. Die sind vorher alle irgendwie rausgepurzelt. Stellt jetzt nicht in Frage, was sie da erreicht hat. Sie unterstreicht es immer wieder mit solchen Wochen wie hier, dass sie eben die Top-Spielerinnen schlägt. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sie schon ein gewisses Magengrummeln haben wird. Ich meine, in Wimbledon ist sie danach relativ früh ausgeschieden. Die US Open haben nicht so richtig geklappt. Australian Open hat sie jetzt zweimal ganz bittere Niederlagen drin gehabt, wo sie ja Führungen durchaus hergegeben hat und vor allem Favoritenpositionen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie dann damit umgehen wird, wenn sie nach Paris kommt als Titelverteidigerin oder eine von beiden Titelverteidigerinnen. Und eben, wie läuft es? dreht sie da auch solche Matches um wie hier oder passiert ihr dann das, was ihr jetzt bei den letzten beiden Ausgaben der Australian Open passiert ist?
Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie er Sparty jetzt die nächsten Wochen dann bestreiten wird. Sie hat ja dann gesagt, sie wird für die Sandplatzsaison und dann auch für die Rasensaison ihr Lager in Europa aufschlagen und das scheint ein sehr vernünftiger Move zu sein. Sie könnte sowieso im Moment nicht zurück nach Australien, dann müsste sie jetzt gleich wieder 2 Wochen in die Quarantäne gehen. Er Sparty hat dieses Turnier gewonnen. Es war ein hochunterhaltsames Turnier im Finale gegen Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka hatte im Halbfinale kurzen Prozess mit Simona Halep gemacht, musste im Viertelfinale sehr kämpfen, um Annette Kontaveit zu besiegen und hatte in der zweiten und ersten Runde mit Zhang Zhuai und Annalena Friedsam kaum Probleme. Auch Sabalenka macht hier einen starken Eindruck, wobei hier bei Sabalenka für mich persönlich dann eher so diese Geschichte kommt, ja, der Stuttgarter Sandplatz ist ein versteckter Hartplatz.
Ja, und sie fällt eben so ein bisschen ja auch aus der Galerie raus, die ich am Anfang erwähnt habe. Also viele der Spielerinnen, die hier weit gekommen sind, haben einfach bei den größten Sandplatzturnieren in den letzten Jahren sehr überzeugt. Das ist bei ihr nicht der Fall. Man muss sagen, sie hat einen Sprung gemacht in diesem Jahr. Sie ist näher dran an der absoluten Spitze, auch wenn man merkt, es fehlt noch so ein bisschen was, dass sie eben häufig Matches nicht über die Ziellinie bekommt gegen die absolute Spitze, die sie vielleicht über die Ziellinie bekommen könnte. Aber auf ihre Weise ist sie sehr stabil. Ich meine, ihr wildes Spiel wird immer Ausreißer nach unten haben, aber natürlich auch so Ausreißer nach oben, wie diese ja fast perfekte Leistung gegen Halep. Aber insgesamt, finde ich, hat sie sich stabilisiert. Und jetzt bin ich auch bei ihr gespannt. Wie läuft es in Rom? Wie läuft es in Madrid? Madrid dürfte ja eigentlich liegen. Rom ist irgendwie schwer vorstellbar für mich, dass sie dort wirklich was reißt. Und in Paris könnte es dann wieder auf die Bedingungen ankommen. Sie wird sich nicht darüber beschweren, wenn es dort richtig schnell ist oder wenn es richtig langsam ist. Aber wenn es so ein bisschen in der Mitte ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das nicht ist, was sie sich vorstellt.
Mir fehlt allerdings noch so ein ganz kleines bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass Aryna Sabalenka in Paris ein Contender sein könnte um den Titel.
Nee, ich sehe sie jetzt auch eher in New York zum Beispiel irgendwie ein Finale erreichen als jetzt in Paris. Ich glaube, es gibt genug Spielerinnen, die sie dort rausnehmen können. Auf der anderen Seite hat es natürlich ein Robin Söderling schon mal ins Finale geschafft und eine Karolina Pliskova, auch wenn sie nicht ganz ähnlicher Typ ist, hat in den letzten Jahren auch einiges an Erfolgen gehabt. Aber ich vermute, bei ihr würde dann viel davon abhängen, auf wen sie dort in den 3-4 letzten Runden treffen würde. Also da gibt es sicherlich Kandidatinnen, die sie dort rausnehmen würden.
Lass uns über Simona Halep sprechen, die so ein bisschen auf die Mütze bekommen hat von Aryna Sabalenka, dann ja auch so ein bisschen überpowered worden ist. Und wir haben darüber schon häufiger dann auch in den letzten Jahren bei Angelique Kerber gesprochen, auch von Simona Halep, die Konterspielerinnen, die kriegen zwischendurch mal einen auf die Mütze, wenn die Gegnerinnen ihr Offensivspiel so durchziehen können. Und das konnte Aryna Sabalenka in dieser Form. Simona Halep hat allerdings eine gute Woche gehabt bis zum Halbfinale. Sie hat erst Markéta Vondrousova mit 6:1 und 6:3 besiegt und dann Ekaterina Alexandrova. Für Halep ist die Woche wahrscheinlich auch so ein Formaufbau und ihre guten Wochen sollten jetzt eigentlich erst noch kommen.
Ja, sie hat hier noch nie gewonnen. Ich weiß auch nicht, ob sie hier jemals gewinnen wird. Da wird sie wahrscheinlich eben Spielerinnen von einem Kaliber von Sabalenka vermeiden müssen. Aber jetzt kommen eben die 3 Turniere, die ihr vielleicht am besten auf der ganzen Tour liegen. Madrid, wo sie jetzt schon mehrfach gewonnen hat. Rom, wo sie es endlich im letzten Jahr geschafft hat. Die French Open, wo sie immer zu den Favoritinnen zählen wird und was sie hoffen wird, dass sie in keinem dieser 3 Turniere eben auf so eine Gegnerin trifft, Świątek, Sabalenka, also Spielerinnen, die ihr einfach den Schläger quasi aus der Hand schlagen können. Alle anderen, ja, gegen die wird sie sich mindestens gleichwertig, wenn nicht besser fühlen. Und ich hätte ihr zum Beispiel zugetraut, eine Barty im Finale durchaus zu schlagen. Und auch alle anderen Spielerinnen, die man jetzt in der ersten Reihe für die French Open nennen würde, denke ich, ist sie mindestens ebenbürtig gut. Aber es gibt eben diese Wildcards, die sie aus dem Wettbewerb nehmen können. Und das haben wir jetzt schon häufiger bei ihr gesehen, auch auf dem Sand, wo sie so gut ist. Aber ich glaube, da macht sie sich jetzt keine großen Sorgen drum. Also sie würde vermutlich darauf bauen, dass bei dem French Open Sabalenka nicht so eine Leistung abruft und dass der Court dann natürlich auch nochmal ein ganz anderer ist, dass sie da ganz anders drauf rutschen kann noch und dass sie da viel mehr Platz noch hat. Und daher denke ich, wird sie sich keine großen Sorgen machen, sondern freuen, dass Madrid in diesem Jahr stattfindet, wo sie so gut ist. Und dann kommt ja auch schon Rom.
Elina Svitolina hat auch eine gute Woche hinter sich gebracht. Sie hätte beinahe gegen Sparty gewonnen, also es fehlten ihr nur noch 2 Punkte am Ende. Aber Svitolina hat hier, glaube ich, eine Woche hingelegt, die sie durchaus zufriedenstellen sollte. Sie hat gegen Angelique Kerber in 2 Sätzen gewonnen, 7-6, 6-3. Sie hat gegen Petra Kvitova in 3 Sätzen, in 3 hart umkämpften Sätzen gewonnen und hat dann gegen Aspati verloren. Auch für Svitolina war das eine gute Woche und sie kann ja auf dem Sand wirklich spielen und sie kann auch auf verschiedenen Untergründen, den wir in Sand haben und unter verschiedenen Bedingungen gut spielen.
Ja, wenn sie ein Grand-Slam-Turnier gewinnt, dann vermutlich bei dem French Open. Oder sind zumindest die beste Chance, die sie hat. Sie hatte ja, als Halep dort das Finale erreicht hat, da war sie ja diejenige, die Halep wirklich ganz nah an der Niederlage hatte und es dann noch von einem fast uneinholbaren Vorsprung hergegeben hat. Und sie hat in Rom in den letzten Jahren überzeugt, sie ist in Madrid gut, sie ist hier gut. Also sie ist eine der 3-4 konstantesten Sandplatzspielerinnen auf der Tour. Ihr fehlt es natürlich in der Spitze ein bisschen, was Nabati abrufen kann, was dann eben die 3-4 anderen wirklich besonderen Spielerinnen abrufen können. Aber man schaut jetzt auch wieder aufs Ranking. Nachdem der Start ins Jahr nicht so der Knaller war, steht sie jetzt wieder im Race fürs Jahr auf Platz 8. Hat Halbfinale in Miami gespielt, hat Halbfinale hier gespielt, wird bestimmt ein Halbfinale erreichen bei einem der nächsten beiden Turniere. French Open werden ja auch liegen. Und dann hat sie sich wahrscheinlich irgendwie wieder für das Jahresendturnier qualifiziert. Und das scheint so ein bisschen der Boden zu sein, von dem sie aus sich bewegt. Und jetzt halt die Frage, springt sie eher an die Decke? Und wenn, dann denke ich am ehesten bei den French Open.
Da bin ich auch sehr gespannt auf die French Open. Auf die French Open gespannt sein wird auch Karolina Pliskova. Über die müssen wir auch nochmal gerade sprechen, weil die hat bislang ein katastrophales Jahr hinter sich. Und sie hat in den letzten, ich würde jetzt nochmal sagen, seitdem der Wiederaufnahme von Tennis nach Corona, hat sie eigentlich relativ wenig gute Ergebnisse gehabt. Aber jetzt hat sie das Viertelfinale erreicht und hat dort nur knapp gegen Aspati verloren. Für Karolina Pliskova, die auch schon die Nummer 1 der Weltrangliste war, ist das im Moment ein Sieg ist ein Sieg ist ein Sieg. Auch die erste Runde gegen Tamara Korpatsch.
Ja, es läuft wirklich nicht gut. Ich meine, sie hatte sich ja dann hier auch bei dem Turnier geäußert, müsste hier, war eine Agenturmeldung, wo sie gesagt hat, dass es nicht am neuen Coach Sascha Bajin liegt, sondern dass es einfach im Moment in ihrem Spiel nicht klappt. Und normalerweise müsste sie ja wieder Tempo aufnehmen können auf dem Sand. Sie ist wirklich eine der besten Sandplatzspielerinnen der letzten Jahre gewesen. Also sie hat den Titel in Rom, sie hat noch ein Finale in Rom dazu, sie hat Halbfinale bei den French Open, sie hat hier schon gewonnen, sie hat in Madrids Halbfinale erreicht. Also sie ist eigentlich die absolute Konstanz auf Sand, auch wenn man das so nicht erwarten würde. Und von daher wird sie sich wahrscheinlich schon ziemlich ärgern, dass sie das Match noch hergegeben hat gegen Barty. Sie als eine der besten Aufschlägerinnen auf der Tour müsste das eigentlich ausservieren können, wenn sie die Chance hat. Auf der anderen Seite war sie jetzt mal richtig nah dran und hat eben keine Niederlage drin gehabt, wo sie auf den Deckel bekommen hat, sondern eins, wo sie das Match hätte gewinnen können. Und ich bin sehr gespannt auf ihre Sandplatzsaison, einfach weil sie eben dort so konstant war. Und wenn es normal läuft und sie einigermaßen wieder an das Level rankommt, dann sollte sie eine der 5 besten Sandplatzspielerinnen über die nächsten Wochen sein.
Und dann beschließen wir dieses Turnier in Stuttgart noch mit einer kurzen Einschätzung zu Angelique Kerber. Ekaterina Gorgoza hat sie in der ersten Runde 6-2, 6-2 besiegt. Im zweiten Match gegen Jelena Svitolina hielt sie sehr, sehr lange gut mit. 6-7 verlor sie den ersten Satz und hat dann 6-7, 3-6 verloren. Es geht so langsam in kleinen Schritten aufwärts für Angelique Kerber, habe ich das Gefühl. Und wie wir auch schon häufiger gesagt haben, wenn der Rasen kommt, da sollte sie dann abliefern.
Ja, danach wird sie ihr Jahr auch einschätzen können. Also von Rasen inklusive der US Open, das ist Kerber-Gebiet. Vor allem auch, wenn natürlich die Olympischen Spiele stattfinden sollten. Die sollten auf einem eher schnellen Hardcourt dann in Tokio sein. Also da wird sie in der Topform sein wollen. Ich fand, hier gegen Svitolina war der erste Satz gut. Muss natürlich sagen, dass Svitolina wirklich im Moment die bessere Kerber ist. Oder jetzt schon seit einiger Zeit, jetzt auch 7 oder 8 Matches, glaube ich, in Folge gegen Kerber gewonnen hat und dabei auch wenig Sätze abgegeben hat. Und sie hat halt einfach im Moment so ein bisschen die Nase vorn von der Grundlinie. Sie zwingen Kerber dazu, doch relativ schnell für Kerbersche Verhältnisse auf den Winner gehen zu müssen. Das klappt eben nicht immer. Sie überzieht dann, überpaced dann mal. Und der Aufschlag von Svitolina ist vermutlich mindestens genauso gut wie der von Kerber. Das war nicht immer so. Der hinkte mal hinterher. Sie ist aber der besser geworden und sie ist einfach ein unglaublich schweres Matchup für Svitolina. Und ich kann mir vorstellen, dass Kerber gegen andere Spielerinnen hier eine bessere Chance gehabt hätte. Sie wird sich jetzt nicht freuen, dass es in die Turniere geht, wo sie sich wirklich historisch sehr schwer tut. Also von Madrid hin nach Paris, da würde ich nicht zu viel von ihr erwarten. Aber dann kommt eben der Rasen. Und sollte sie zum Beispiel in Paris früh ausscheiden, hat sie immerhin den Vorteil, dass sie sich länger dann auf den Rasen vorbereiten kann.
Das war das Turnier der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Den hat Esparti gewonnen im Finale gegen Arina Sabalenka 3:6, 6:0, 6:3. Und dann jetzt noch ein kurzes Wort zum Finale in Istanbul, weil da hat mit Sorana Kerstea eine Spielerin gewonnen, die zum ersten Mal seit 13 Jahren ein Turnier auf WTA-Ebene gewonnen hat. Sie hat diese Tennis Championships in Istanbul gewonnen im Finale gegen Elise Mertens, die hier in 1 gesetzt war. 6:1, 7:6. 13 Jahre seit Taschkent 2018 vergangen, dass Sorana Kerstea mal wieder ein Turnier auf WTA-Ebene gewinnt. Das war eine lange Zeit.
Ja, und sie war ja kurz danach sogar im Viertelfinale der French Open gewesen und es schien so, als wenn sie wirklich Dauerbesucherin in den Top 20 werden würde. Und genau das ist eben nicht passiert. Ich meine, sie hat ja wirklich arge Tiefen in den letzten anderthalb Jahrzehnten hingelegt, natürlich auch ein paar Höhepunkte gehabt, auch gegen große Spielerinnen große Matches gespielt. Und man muss auch sagen, seit dem Lockdown ist sie eigentlich ziemlich gut zurückgekommen, ist wahrscheinlich vom Level her im Moment eine Top-50-Spielerin. Trotzdem natürlich erstaunlich, dass sie hier eine Mertens besiegen kann. Mertens ist ja wahrscheinlich mittlerweile eine Spezialistin für solche Turniere und räumt ja wirklich nicht nur im Klischee, sondern in der Realität alles ab, was hinter ihr im Ranking ist. Von daher ist das schon eine erstaunliche Geschichte. Aber für eine, wie war nochmal ihr Name? Kerstea natürlich.
Kerstea, mit K.
Ich hatte noch Svitolina im Kopf. Für eine Kerstea ist das natürlich wahrscheinlich wirklich wie so ein kleiner Slam, dass sie hier nach so langer Zeit nochmal ein Turnier auf dem Level gewinnt.
Sorana Kerstea gewinnt die unglaublich kühlen und mit widrigen Bedingungen versehenen Tennis Championships in Istanbul. Istanbul, wo sonst eigentlich immer schön ist, in dieser Woche war es nicht wirklich schön. Aber das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über ein bemerkenswertes Turnier in Barcelona sprechen, in einem Finale, was wirklich spektakulär war zwischen Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal. Und wir werden über Aslan Karatsev sprechen, der es geschafft hat, Novak Djokovic bei seinem Heimturnier zu besiegen. Das gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zum 12. Mal hat Rafael Nadal das Turnier in Barcelona gewonnen. Zum 12. Mal. Es ist einfach eine unvorstellbare Zahl. Aber er musste in dieser Woche fast so kämpfen wie nie zuvor. 3:38 dauerte das Finale gegen Stefanos Tsitsipas. Eines der besten, unterhaltsamsten Matches dieses Jahres und vor allen Dingen das längste ATP-Finale Best of Three in 30 Jahren, seitdem dieser Wert getrackt wird. Philipp, das war unglaublich harte Arbeit für Rafael Nadal, nicht nur gegen Stefanos Tsitsipas, sondern die ganze Woche. Man hatte das Gefühl, er kommt so langsam auf Touren, auch in den ersten zwei Runden hatte er noch Probleme, die letzten Runden waren in Ordnung, aber jetzt nochmal ist er nochmal richtig aufs Ganze getestet worden und er hat diesem Test standgehalten und wir haben nach wie vor oder wir bemerken immer wieder, was es braucht, um Rafael Nadal auf Sand zu besiegen.
Ich habe gerade schon zu dir im Vorgespräch gesagt, de facto war das ja ein Grand-Slam-Match. Von der Länge her, von der Intensität her, auch von der Leistung, die beide abgerufen haben. Ich denke, wenn wir jetzt nächste Woche ein weiteres Turnier hätten, dann könnte sein, dass die beiden dort nicht antreten würden. Das war ja damals auch einer der Gründe, warum in den 2000ern dann die Fünfsatzfinals bei den Masters-Turnieren abgeschafft wurden, damit eben nicht solche langen Finals passieren und die Spieler dann in der nächsten Woche nicht antreten. Und das hier war im Endeffekt eines Masters oder eben sogar eines Grand Slams würdig von der Stärke, die beide aufgebracht haben, von der Intensität, auch natürlich von den Wendungen, die das Ganze genommen hat. Das hätten ja beide in dem Fall wirklich gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen.
Rafael Nadal führte mit 6:4 und 5:4 und bei 40:15 hatte er sogar zwei Championship Points und die hat dann Stefanos Tsitsipas in Weltklasse-Manier abgewehrt und hatte selber dann einen Championship Point im dritten Satz und das konnte dann Rafael Nadal wiederum wiederum drehen und konnte am Ende dieses Match dann mit 7:5 gewinnen. 6:4, 6:7, 7:5. Rafael Nadal, hätte Tsitsipas das gewonnen, dann hätte er 2:1 Sätze gewonnen. Und man stelle sich vor, das ist bei einem Grand-Slam-Turnier, da müsste er nochmal so einen Satz gewinnen, nochmal gegen Rafael Nadal so eine Leistung aufbringen. Und man kommt so ein bisschen bei solchen Matches dann auch dahinter, warum es so schwer ist, Rafael Nadal über Best of Five zu besiegen. Er hätte es einfach nochmal machen müssen. Und diese Intensität, die Stefanos Tsitsipas ja erstens in Monte Carlo und dann zweitens auch hier in Barcelona an den Tag gelegt hat und auch im Finale, das ist halt nochmal für eine Stunde weiter oder vielleicht sogar zwei Stunden weiterhin notwendig. Und das ist das, was mich am meisten ängstigt so ein bisschen an Rafael Nadal.
Das Erstaunliche ist jetzt in dem Fall sogar, wir hatten das Match gerade als Fünfsatzmatch bei den Australian Open. Das war ja Nadals letzte Veranstaltung, bevor er letzte Woche in Monte Carlo zurückgekommen ist. Und da hatte Tsitsipas ja einen Zweisatzrückstand gedreht. Und es ist natürlich auf dem Hardcourt nochmal eine andere Nummer als auf dem Sand, einfach weil Nadal da noch schwieriger zu besiegen ist und weil es alles noch physischer ist. Und man hat ja am Ende auch gesehen, wie fertig die beiden aussahen und wahrscheinlich auch waren. Aber ja, Nadal und Sand, es ist wahrscheinlich wirklich im Endeffekt ein Fall fürs Guinness-Buch. Also er dürfte eine der am härtesten zu überwindenden Hürden in der Sportgeschichte sein. Das haben wir schon so oft gesagt, aber es wird dann eben auch hier bestätigt. Und wir können ja eben den Kontext aufmachen. Nadal, seitdem die Sandplatzsaison wieder begonnen hat, sah das jetzt eher aus wie der Nadal von 2019. Also noch nicht in Topform, sieht besiegbar aus. Aber im bisher wichtigsten und engsten Match mit dem unter Umständen größten Herausforderer, den er dieses Jahr auf Sand haben wird, das ist dann halt ein Match, was er dann doch noch irgendwie umbiegt am Ende.
Ich meine, er hat einen Satz gegen Ilya Iwaschka abgegeben in dieser Woche. Er hat gegen einen Nicht-Top-100-Spieler auf Sand einen Satz abgegeben und er sah in den ersten zwei Runden wirklich rostig aus gegen Kei Nishikori. Nishikori kann ihn nerven und kann ihn wirklich mit seiner Art, die Vorhand zu entschärfen von Nadal auf Sand, kann ihn nerven, aber trotzdem, er hat in den ersten beiden Runden jeweils einen Satz abgegeben und sah nicht so richtig gut aus gegen Cameron Norrie. Gut, das ist eine Aufgabe, die macht Nadal auf Sand dann doch eher im Vorbeigehen. Gegen Pablo Carreño Busta sah er sehr, sehr gut aus. Aber du hast es gesagt, er sah in dieser Woche und ja auch in der letzten Woche in Monte Carlo, als er früher ausgeschieden ist, sah er schlagbar aus. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, so langsam kommt der Motor auf Touren. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, um Rafael Nadal müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Und du hast vor Jahren, glaube ich mal, 2016, 2017, mal den Satz gebracht, Rafael Nadal ist so lange Favorit auf die French Open, bis er dann halt besiegt wird.
Aber ich habe es, glaube ich, mindestens zweimal in der Zwischenzeit gebrochen. In diesem Jahr werde ich es nicht machen. Selbst wenn er jetzt in Rom oder Madrid früher ausscheiden sollte. Ich glaube, wir haben hier nochmal gesehen, wie hart und physisch es eben ist, ihn zu schlagen. Und wir müssen da auch noch eins herausstreichen. Der Court bei den French Open, wo dann es passieren müsste, nämlich der Chatrier, das ist ja viel größer. Das ist ja, was für Nadal da noch hinzukommt. Er hat einen so großen Court, den er ja unglaublich breit machen kann. Und das haben wir auch heute im Finale gegen Tsitsipas gesehen. Am Anfang hat Tsitsipas, da können wir mal aufs Match eingehen, Tsitsipas hat ja schnell mit dem Break geführt und war auch der bessere Spieler in der ersten Hälfte des ersten Satzes. Auch weil er in der Lage war, eben die Rückhand als Drive zu nehmen. Er ist halt ein Stückchen größer als ein Federer zum Beispiel und ist da in der Lage, den eher auf Brusthöhe zu nehmen als gefühlt auf Kopfhöhe. Und irgendwann hat sich Nadal darauf eingestellt und hat mehr Winkel auch reingebracht mit der Vorhand in die Rückhand von Tsitsipas rein. Hat ihm kürzere Bälle gegeben, aber mit viel mehr Winkel. Wenn wir uns vorstellen, das passiert in Paris, dann kann er halt Winkel spielen. Da ist Tsitsipas so weit aus dem Court getrieben, dass selbst wenn er den Ball zurückbekommt, der Court dann komplett offen ist für Nadal. Und das kommt ja eben noch als Faktor hinzu, dass es hier durchaus möglich ist, für Tsitsipas ihn zu schlagen, auch in Rom oder in Madrid. Aber der Court in Paris ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und daher haben sie eben bisher überhaupt nur zwei Spieler in der Geschichte geschafft, ihn dort zu schlagen.
Robin Söderling und Novak Djokovic. Aber Tsitsipas hat ja schon gezeigt, wie es funktionieren kann, gegen Rafael Nadal zu gewinnen. Also dieses, wenn man die Möglichkeit und das, also technisch in der Lage ist, diese Vorhand mit diesem extrem viel Spin so früh zu nehmen, Nishikori schafft das, Fabio Fognini schafft das zwischendurch auch, wenn man das schafft, diese Vorhand so zu entschärfen, dass man diese mit seiner Rückhand selber dann so diesen Ball so schnell nehmen kann, beziehungsweise so sofort nehmen kann, dass man ihn möglichst mit viel Power wieder zurückbringt und sich nicht raustreiben lässt von Nadal. Es funktioniert ja, es sind noch viele andere Faktoren zuständig, aber gerade diese Vorhand von Nadal mit so viel Spin, die zu entschärfen, wenn man das schafft, dann kann man ja mithalten mit Rafael Nadal. Mithalten. Ihn besiegen ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja, mitgehalten hat Tsitsipas ja heute, keine Frage. Und Hier bei dem Turnier hat Nadal ja durchaus auch schon Niederlagen gehabt. Nishikori, das ihn schon angesprochen, hat ihn hier besiegt. Thiem hat ihn hier besiegt, der ja auch eher so aus der Power-Tennis-Gegenkommt, da wo Tsitsipas auch herkommt. Und das Spannende ist ja, dass beide hier etwas gemacht haben, auch gegen Nadal, was sehr hilfreich ist. Und zwar waren sie einfach in der Lage, durch die Return-Position, die sie eingenommen haben, also Thiem wie auch Tsitsipas, die ja beide Einhänder sind. Und da ist es einfach schwierig, wenn dieser Linkshänderaufschlag von Nadal da reinkommt, sich dazu zu stellen. Und beide waren hier aufgrund ihrer Return-Position immer wieder in der Lage, dann die Rückhand auch zu umlaufen und eine Vorhand reinzuspielen. Und das hat sich ja jetzt in den letzten zwei Wochen wirklich als entscheidender Faktor auch für Tsitsipas gezeigt, nicht nur in diesem Match, sondern generell, dass er die Schwäche auf dem Rückhand-Return hier einigermaßen neutralisieren konnte, indem er immer und immer wieder die Rückhand umlaufen ist oder indem er einfach mehr Zeit an der Rückhand, am Rückhand-Return hatte. Und trotzdem hat da im Endeffekt Nadal wieder mal genau über diesen Schlag ja die Entscheidung gefunden. Also ich meine, im Endeffekt war es die Rückhand von Tsitsipas, die wohl den Ausschlag hier gegeben hat.
Ja, weil sie halt über 3,5 Stunden dann auch zwischendurch mal mit Fehlern behaftet ist und weil Nadal es halt unaufhörlich weiter versucht und tut dann ja auch mit seiner Vorhand diesen Druck zu erzeugen. Ihr merkt schon, wir sind noch relativ beeindruckt von diesem Match zwischen Tsitsipas und Nadal, das eine wirklich famose Barcelona-Woche dann beschlossen hat. Und wir können sagen, das ist eins der besten, unterhaltsamsten Matches in diesem Jahr gewesen.
Ja, keine Frage. Es war einfach durchgehend hohes Niveau. Es hat halt so viele Wendungen genommen. Wie gesagt, am Anfang sah es aus, als wenn Tsitsipas, wenn er das Level halten kann, hier sogar irgendwie in 2 Sätzen durchziehen kann. So gut war er, ja, so souverän wirkte er. Aber dann ist passiert, was immer wieder gegen Nadal passiert. Nadal hat sich reingefuchst, hat den Aufschlag dann doch nicht zum zweiten Mal abgegeben. Tsitsipas hat angefangen, ein bisschen härter arbeiten zu müssen bei seinen Aufschlagspielen. Auf einmal war Nadal drin, hat Nadal auf einmal doch das entscheidende Break gehabt, um im ersten Satz zu gewinnen. Im zweiten sah es aus, als wenn er es dann doch irgendwie relativ routiniert nach Hause bringt. Und dann hat sich alles gedreht. Und dann hat es eben nochmal gedreht, als Tsitsipas die Chance hatte, das Match für sich im dritten Satz zu entscheiden. Und das macht natürlich ein besonderes Match aus. Es ist ja quasi die Bühne da und die war dadurch gegeben, dass der beste Sandplatzspieler aller Zeiten auf den besten Spieler der letzten beiden Wochen getroffen ist. Das Match hat Wendungen genommen, hat Überraschungen drin gehabt, ist eben doch nicht so zu Ende gegangen wie gedacht und das Niveau war hoch und das war ja hier auf jeden Fall der Fall.
Rafael Nadal hat also zum 12. Mal dieses Turnier in Barcelona gewonnen. Er hat jetzt 4 Turniere, die er schon mindestens 10 Mal gewonnen hat. Auf jeden Fall ist das eine unglaubliche Leistung, wie er diese Turniere Jahr für Jahr gewinnt und Jahr für Jahr dann auch wieder gewinnt. Und wie gesagt, wir müssen uns keine Sorgen um ihn machen, auch dieser Satzverlust gegen Ilya Ivashka. Vielleicht dauert es halt mit fortschreitendem Alter ein bisschen länger, bis Rafael Nadal auf Sand wieder auf Touren ist. Und vor allen Dingen, du hast es gerade eben gesagt, er ist in Monte Carlo nach den Australian Open erst wieder in die Saison eingestiegen. Wie gesagt, vielleicht dauert es dieses Jahr einfach ein bisschen länger für Rafael Nadal. Stefanos Tsitsipas hat gegen Rafael Nadal zum ersten Mal auf Sand in diesen Sandwochen bislang einen Satz verloren. In diesem Fall sind es 2 Wochen gewesen. Wie Stefanos Tsitsipas im Moment hier durchcruist durch diese Turniere, wie sein Halbfinale zum Beispiel gegen Jannik Sinner oder auch sein Viertelfinale gegen Felix Auger-Aliassime, wie er diese Matches im Moment bestreitet, mit welcher Dominanz auch, da möchte man schon meinen, dass er wirklich gute Chancen hat, sehr, sehr, sehr weit bei den French Open zu kommen und dass man ihn zum Mitfavoriten dann auch zählen muss.
Ja, und er ist immer noch die Nummer 1 im Race. Ja. Und er hat einen ganz guten Vorsprung auf Djokovic, 500 Punkte. Also er hat in diesem Jahr abgeliefert. Er hat einen großen Titel in Monte Carlo gewonnen und davon ab hat er eigentlich jedes Mal, wenn er angetreten ist, eine gute bis sehr gute Leistung gebracht. Und das hat hier Barcelona eingeschlossen. Und wer hätte es ihm verdacht, wenn er nach seinem ersten Masters-Titel hier irgendwie eine zweiten Runde rausgegangen wäre oder das Viertelfinale verloren hätte. Aber es war schon ziemlich souverän. Also gegen Sinner, da denke ich, ja, das hätte auch ein bisschen in die andere Richtung laufen können, auch gegen Auger-Aliassime. Aber da hat man ihm halt auch angemerkt, A ist auf dem Lauf, B ist er souverän, C ist ein Stück älter als sie und D ist im Moment auf jeden Fall in einem Leistungshoch unterwegs. Und das war erstaunlich gut, was er in den letzten beiden Wochen geliefert hat. Und die Frage, die ich mir jetzt bei ihm stelle, ich denke, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder er hat jetzt wieder so einen Peak erreicht, aber ist eben wie so viele an Nadal gescheitert auf diesem Peak und er fällt erstmal ein bisschen zurück oder aber er kann das Level jetzt weitergehen über die nächsten Wochen und dann ist er einer, der wahrscheinlich vier, vielleicht sogar drei Top-Favoriten, wenn Thiem nicht richtig zurückkommt, auf den Sieg bei den French Open. Und im Endeffekt hat er ja in den letzten beiden Grand-Slam-Turnieren sich schon in eine Lage gespielt, wo er, ja, zu, wo er jeweils die letzten vier erreicht hat und wo man ihn wahrscheinlich jetzt auch zum konstanten Favoritenkreis mitzählen muss. Aber wie gesagt, wenn er es jetzt bestätigt, bei den nächsten beiden Masters-Turnieren, sagen wir noch ein Finale und ein Halbfinale erreicht, dann hat er wahrscheinlich jetzt wirklich einen Level geschafft, wo ihn dann selbst diese Niederlage gegen Nadal nicht zu sehr mitgenommen hat.
Man muss ja schon sagen, die Sandplatzsaison dieses Jahr ist außergewöhnlich lang. Wir haben Monte Carlo jetzt gehabt, wir haben jetzt im Moment diese Woche jetzt Barcelona gehabt, wir haben in dieser Woche jetzt München, wo ganz viele Spieler nur Alexander Zverev von den Top Ten dabei sind. Wir haben dann nächste Woche dann Madrid, dann Rom und dann haben wir immer noch mal zwei Wochen Pause bis zu den French Open. Also wir haben ja eine sehr, sehr lange Sandplatzsaison in diesem Jahr und die Gefahr, dass wir hinterher sagen, he peaked too early, die ist natürlich da.
Ja, und es kann eben sein, dass ihn das hier umwirft. Also ich meine, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Seit 15 Jahren arbeiten sich Topspieler an Nadal ab. Und klar, Djokovic und Federer waren dann auch in der Lage, das Niveau zu halten. Aber um mal einen Vergleich tief aus der Erinnerungskiste zu nehmen, Nikolai Davydenko hat es in fast jeder Sandplatzsaison über mehrere Jahre geschafft, Nadal in Bedrängnis zu bringen bei einem der großen Turniere, häufig in Rom. Und bei dem French Open war meist dann der Tank leer. Also da wird es wirklich spannend, ob Tsitsipas das Niveau bringen kann. Und natürlich wird es ganz spannend, sollte er nicht unbedingt in Madrid, da denke ich, hat er gute Chancen gegen Nadal. Aber wenn er in Rom oder in Paris auf ihn trifft, wird er dann total irgendwie abgefiedelt oder kann er da dann ein ähnlich enges Match bringen?
Stefanos Tsitsipas hat zwei Sätze in dieser Sandplatzsaison bislang verloren und beides waren die im Finale gegen Rafael Nadal in Barcelona. Pablo Carreño Busta und Jannik Sinner waren die anderen beiden Halbfinalisten, über die wir noch nicht gesprochen haben jetzt und über die würde ich gerne noch sprechen. Jannik Sinner setzt einen beeindruckenden Lauf fort. Er ist inzwischen ja konkurrenzfähig gegen fast alle Gegner. Er hat jetzt 3-6, 3-6 vielleicht auf dem Papier zu hoch verloren gegen Stefanos Tsitsipas, aber hat vorher Andrei Rublev mit 6-2 und 7-6 besiegt. Roberto Bautista Agut, klar, in zwei Sätzen besiegt. Igor Gerasimov in zwei Sätzen. Das ist schon außergewöhnlich, die Entwicklung von Jannik Sinner.
Ja, jetzt gerade nochmal geschaut. Er ist jetzt trotz dem Sieg von Nadal in Barcelona die Nummer 7 im Race.
Ja.
Denke, er wird um die Plätze 8, 9, 10 mitspielen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass einer der Top 3 nicht antreten wird beim Jahresendturnier. Ich denke, das ist relativ wahrscheinlich. Dann würde vermutlich der 9. Platz reichen. Und ich kann mir vorstellen, dass er da bis zum Ende der Saison dranbleiben wird und da wirklich zu den Kandidaten gehört, die das schaffen können. Und das ist natürlich in dem Alter schon erstaunlich. Er wird dann knapp 20 sein. Und das haben nicht allzu viele in den letzten Jahren geschafft, sich da dann fürs Jahresendturnier zu qualifizieren. Und ich sehe nicht viel, was dagegen spricht. Klar, kann passieren, dass er mal schlechte Auslosungen jetzt bei den Grand-Slam-Turnieren hat, früh auf einen großen Gegner trifft und rausgeht. Aber wenn sich nur eins der Grand-Slam-Draws für ihn öffnet, der irgendwo ein Viertel- oder Halbfinale noch mitnimmt, da hat er wirklich gute Chancen, nach Turin zu fahren.
Stellt man sich vor, erste Ausgabe von Turin und damit, glaube ich, haben die Italiener auch noch nicht gar nicht gerechnet, dass dann dieses Jahr vielleicht dann schon gleich ein Landsmann dort im Einzel auftauchen könnte. Jetzt Matteo Berrettini hätte man noch das eventuell zugetraut, aber das wäre dann schon eine richtig große Geschichte.
Ja, es ist erstaunlich. Also ich meine, es ist immer möglich, dass er uns den Felix Auger-Aliassime gibt, der ja auch zu dieser Zeit in der Saison schon in den Top Ten war, sich sogar im Endeffekt ungefähr bis Ende Rasensaison dort gehalten hat, vor 2 oder 3 Jahren und dann noch rausgefallen. Es ist immer möglich, dass das mit Sinner auch passiert. Aber das Niveau, was er bringt, ist halt einfach konstant hoch.
Das Niveau, was er konstant bringt oder konstant hohes Niveau bringt, auch Pablo Carreño Busta. Der hat hier das Halbfinale erreicht, hat dann gegen Rafael Nadal auf die Mütze bekommen, 3-6, 2-6, aber vorher Diego Schwartzmann besiegt, Bernabé Zapata-Miraisch in zwei Sätzen besiegt und dann noch Jordan Thompson. Er hatte vielleicht das Glück von einer etwas leichteren Auslosung, auch wenn man Diego Schwartzmann auf Sand erstmal schlagen muss. Aber Pablo Carreño Busta hat immer wieder diese Ergebnisse und man sagt ja dann auch ganz gerne, dass er dann eher auf dem Hartplatz zu Hause ist, denn auf dem Sandplatz. Aber das ist schon stark, wie Carreño Busta sich immer wieder mit diesen großen Ergebnissen dann auch unter den Top 20 hält, Top 15, manchmal auch Top 10.
Ja, und er ist hier gegen Schwartzmann im Match zurückgekommen, wo Schwartzmann schon das Match serviert hat im dritten Satz und er hat es noch umgedreht. Und es zeigt, in welch guter Form er ja auch schon wieder ist, seit eigentlich wir zurückgekommen sind von Corona. Hält er eigentlich einen Top 15, vielleicht sogar ein Top 10-Niveau. Auch nicht ausgeschlossen, dass er mit einer guten Hartplatzsaison, und die hat er nun schon mindestens zweimal in den USA hingelegt, dass er auch noch zum Beispiel in die Gruppe um Sinner reinkommt und sich zum Beispiel qualifiziert für das Jahresendfinale. Also es ist erstaunlich, er, der wirklich übersehen und abgeschrieben wird und das immer wieder, spielt aber auch jetzt schon seit einigen Jahren konstant Top 15 Tennis, und da helfen natürlich solche Halbfinaleinzüge oder so ein Sieg wie vor zwei Wochen in Marbella, um dann unter Umständen doch wieder dabei zu sein, wenn dann in Turin um den Jahresbesten gespielt wird.
Pablo Carreño Busta also im Halbfinale ausgeschieden gegen Rafael Nadal. Insgesamt kann man sagen, es war eine tolle Woche. Es waren 1000 Zuschauer pro Tag zugelassen. Jetzt sah es beim Finale ein bisschen mehr aus. Ich kann mich auch nur noch mal wiederholen. Tennis mit Zuschauern ist schon der bessere Sport.
Ja, eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, da war ich mir jetzt die ganze Zeit nicht sicher, ist das der, das ist schon der Center Court.
Das war der Center Court, ja.
Ich war nämlich heute auch auf einmal total irritiert, ob wir jetzt auf einmal auf einem Nebenplatz spielen oder was hier los ist, dass es so voll aussieht. Ich meine, man hat wirklich gesehen, jede dieser Personen hat Maske getragen. Ja. Das ist ja übrigens auch mal erstaunlich, wie vorbildlich das Team von Rafael Nadal ist, die alle immer Maske tragen. Kann man nicht von allen Teams von ATP-Spielern sagen, dass das so ist. Sie scheinen es ja durchgezogen zu haben. Wünschen wir Ihnen, dass alles gut gegangen ist.
Das wünschen wir. Es ist hoffentlich, dass wir möglichst viele Zuschauer dann auch in Rom bzw. Madrid oder dann auch bei den French Open erleben werden. Madrid wird mit 40% Zuschauerauslastung soll es laufen. Und das ist ab der übernächsten Woche. In dieser Woche findet München statt. Und München ist mit Alexander Zverev natürlich an Nummer 1 ganz gut besetzt. Aber die Tiefe fehlt so ein bisschen in dieser Woche in München. Auch hier müssen wir dann sagen, es ist eine sehr, sehr lange Sandplatzsaison. Rafael Nadal gewinnt das Turnier in Barcelona, 500 Punkte, und er gewinnt es zum 12. Mal. Das muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben noch ein Turnier gehabt, die Serbia Open, zum ersten Mal ausgetragen. Das Turnier von, ja, Novak Djokovic könnte man sagen. Sein Bruder ist Turnierdirektor, er ist das Zugpferd gewesen, und dann verliert er das Halbfinale in 3 Stunden 25 gegen Aslan Karatsev. 7:5, 4:6, 6:4 gewinnt Karatsev. Und hätte es das Nadal-Tsitsipas-Match nicht gegeben, hätte ich gesagt, das war das Match der Woche zwischen Djokovic und Karatsev.
Ja, war ein brutales Match. Also erstaunlich. Karatsev war im Endeffekt 1,5 Sätze der bessere Spieler. Und da sah Djokovic auch nicht super in Form aus, muss man sagen. Und dann hat Djokovic aber in den letzten 1,5 Sätzen wirklich nicht allerhöchstes, aber hohes Niveau gebracht. Aber Karatsev war einfach besser. Hat ja, was waren es, 23 und 28
Breakbälle. 23 Breakbälle hat er abgewehrt, ja.
Also auch das wahrscheinlich was für die Rekordbücher. Absolut erstaunlich, dass Djokovic das nicht nutzen konnte. Er kann ja mal bei Federer anrufen, wie sich sowas anfühlt. Und es war wirklich in den letzten 1,5 Sätzen keine schlechte Leistung von ihm, aber Karatsev hat da gezeigt, wenn er so einen Peak erreicht, dann hat er kaum Schwächen im Spiel. Vielleicht ist der erste Aufschlag nicht auf Top-10-Niveau, aber von der Grundlinie ist das erstaunlich gut. Und er liegt jetzt immer noch im Race, zum Beispiel gut 700 Punkte vor einem Rafael Nadal. Also es ist möglich, dass er zum Beispiel auch nach Turin fährt. Für mich immer noch schwerer vorstellbar, als dass ein Sinner dorthin fährt. Aber es war eine absolut erstaunliche Leistung von ihm.
Und er hätte beinahe noch das Finale gedreht. Es sah am Anfang so ein bisschen aus, als wäre er drüber. Karatsev verlor den ersten Satz gegen Matteo Berrettini mit 1:6. Aber bis sich dann wieder rein in dieses Match. 6:3 gewann er den zweiten Satz. Und im dritten Satz im Tiebreak, da war die Gegenwehr dann wirklich gebrochen. Den gewann Matteo Berrettini mit 7:0 diesen Tiebreak und ist Premierensieger dieser Serbia Open. Und Matteo Berrettini auf Sandplatz ein Turnier, ein 250er-Turnier gewinnen, das ist auch schon nicht so schlecht.
Ja, und da fing es ja eigentlich damals so richtig an, vor 2 Jahren, dass wir alle irgendwie von ihm so ein bisschen Notiz genommen haben. Er hat ja damals, glaube ich, in Budapest gewonnen und dann ja in Rom auch überzeugt. Und das ging dann so ein bisschen in die Rasensaison rein und dann die Hardcore-Saison. Das ist ja langsam aufgebaut. Aber man darf ihn, glaube ich, jetzt wirklich nicht in so eine Isner-Kategorie oder so stecken, wo man jetzt denkt, dass er wirklich nur einer für schnelle Belege ist oder für relativ schnelle Hardcourts, sondern er ist wirklich jemand, der eigentlich auf allen Belegen gut spielt. Er war ja bei den Australian Open auch verletzt, hat ein bisschen gedauert, bis er wieder zurückgekommen ist. Aber an sich hat er immer noch Top-10-Niveau in sich drin. Frage wird bei ihm wahrscheinlich wirklich Verletzung sein. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das jetzt passiert ist.
Müssen wir uns im Gegensatz zu Rafael Nadal Sorgen um Novak Djokovic machen?
Nö, ich glaube auch nicht. Zumindest nicht bis zum Ende von Wimbledon. Kann sein, dass zumal die French Open nicht so laufen, aber auf der anderen Seite hat er so viel Erfahrung, wie man sich auf Grand Slam-Turniere vorbereitet und warum jetzt peaken, wenn er es auch in Paris kann. Und vor allem nach Wimbledon geht er immer noch als Top-Favorit. Also das, glaube ich, kann man nicht anders sehen. Er ist so dominant dort in den letzten Jahren gewesen. Sein Hauptkonkurrent Federer, wissen wir nicht, wie gut der drauf ist. Also wenn er jetzt nach Wimbledon dasteht und keinen der nächsten beiden Grand Slam-Titel gewonnen hat, dann können wir uns Sorgen machen. Aber ich glaube, bis dahin warten wir mal ab.
Novak Djokovic verliert also im Halbfinale in einem irren Match gegen Aslan Karatsev. Und Aslan Karatsev verliert dann im Finale gegen Matteo Berrettini. Das war noch das Turnier in Belgrad. Wir wollten euch darüber natürlich auch noch informieren und kurz informieren über dieses Turnier, was dann auch sehr, sehr sehenswert war. In dieser Woche geht es weiter und wir werden natürlich Turniere in dieser Woche erleben. Estoril München bei den Herren, bei den Frauen ist diese Woche nichts, glaube ich. Ach,
genau, spielfrei.
Genau, oder? Diese Woche wäre eigentlich die Fed Cup Woche gewesen. Und wir haben zwei Turniere in Estoril und in München. Und vielleicht gibt es nächste Woche dazu einen Podcast. Das müssen wir nochmal sehen. Mit Philipp auf jeden Fall nicht. Mit Philipp gibt es dann in zwei Wochen nach dem Turnier in Madrid auf jeden Fall wieder einen. Und da werden wir uns eine Stunde lang rund um das Turnier in Madrid wuseln und werden so ein bisschen das Thema der Mutua Madrid Open dann haben und dann werden wir schon so einen ersten Anhaltspunkt auf die Favoriten dann auch nochmal Richtung French Open sehen und es ist ein Turnier, was mir immer jedes Jahr großen Spaß macht und danach erst noch Rom, also es sind so viele Höhepunkte in den nächsten Wochen. Das war die neue Ausgabe von Chip and Charge.
Ich glaube, wir wollten noch ganz kurz jemand erwähnen,
ja,
der nicht teilnehmen wird.
Genau, da wollten wir gerade noch darauf hinweisen. Nicht teilnehmen wird Bianca Andreescu. Die ist nach ihrer Ankunft in Madrid positiv aufs Coronavirus getestet worden. Das ist bitter.
Ja, und sie war ja schon diejenige gewesen, oder vielmehr ihr Coach war ja derjenige, der einer der positiv Getesteten bei den Australian Open war, wo dann damals auch dieser Flieger aus Dubai oder Doha damals dann in Quarantäne musste. Also das ist nicht ideal für sie gelaufen und ich glaube, keiner möchte in ein anderes Land reisen oder irgendwie abseits von zu Hause sein und dann in Corona-Quarantäne müssen. Klar, sie ist eine Profisportlerin, wahrscheinlich geht es alles gut für sie, trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es nicht das schönste Gefühl ist, irgendwo anders auf der Welt zu hocken als zu Hause und Corona durchmachen zu müssen.
Und Bianca Andreescu hat so ein bisschen so ein Thema entwickelt, warum, dass sie immer wieder solche Turniere ausfallen lassen muss, dann erstmal wegen Verletzungen und dann jetzt sowas. Das ist schon sehr, sehr bitter.
Ja, also ich glaube, den Kampf um die Nummer 1 können wir schon langsam abschreiben für diese Saison. Aber sie hat uns in Miami gezeigt, dass sie natürlich trotzdem bei den drei verbleibenden Grand Slam-Turnieren und auch bei allen anderen großen Turnieren zur Garde der Favoritin gehört, selbst wenn sie vorher jetzt nicht in guter Form war oder verletzt oder krank war.
Bianca Andreescu also nicht in Madrid dabei. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, viel Spaß in der nächsten Woche mit den beiden Herrenturnieren. Estoril und München. Auf Twitter werden wir euch dann natürlich zur Verfügung stehen und spätestens in zwei Wochen gibt es den neuen Podcast dann zum Turnier in Madrid und nächste Woche irgendwas kriegen wir schon hin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.